Fußball spielt im Leben vieler Menschen eine große Rolle. Es ist die Sportart Nummer 1 in Deutschland. Doch im Schatten von König Fußball passieren auch bei uns in der Region Verbrechen. Tatort diesmal Oldenburg und Delmenhorst. Wir sprechen heute über die Hooligan-Szene. Über Menschen, die Fußballfans verfolgen, attackieren, verprügeln und in Angst und Schrecken versetzen. Wie groß ist die Szene bei uns? Welche Straftaten gehen auf ihr Konto? Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge Tatort Nordwesten gibt uns Arne Jürgens aus dem Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung einen Einblick in die Welt der Hooligans. Moin Arne, schön, dass du mal wieder da bist.
Moin Julian, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Arne, wir hatten schon einige Aufnahmen zusammen gemacht, aber eine ist mir dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. Du warst mein Gast bei unserer allerersten Aufnahme vor einem Publikum. Wir haben das damals als einen kleinen Testlauf vor 30 Hörerinnen und Hörer des Podcasts gemacht und über das mysteriöse Verschwinden eines Ex-Rockers gesprochen. Den Fall verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und irgendwie passend dazu ist es doch schön, jetzt auch an dieser Stelle bei deiner Folge mit dir zusammen endlich eine tolle Ankündigung machen zu können. Denn wir haben wieder einen Termin und eine Location für die nächste Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten gefunden. Die nächste Live-Aufnahme findet am 13. Juni in der Ohani Bar statt. Das ist direkt im Hive Hotel in Oldenburg. Der Termin ist ein Freitag, ja, Freitag der 13. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Beginn der Aufzeichnung ist um 19 Uhr, der Einlass beginnt ab 18 Uhr. Ein Ticket kostet 19,90 Euro und Tickets gibt es online unter dem Link www.ol.de/tatort-live. www.ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr auch nochmal natürlich in den Shownotes. Ich freue mich schon riesig darauf, einige von euch dann wieder persönlich zu sehen. Wir haben schon einen wirklich extrem spannenden Fall für euch herausgesucht. Ein Hinweis aber noch direkt dazu, wir haben nicht endlos viele Plätze, also seid besser schnell, wenn ihr Interesse habt, dabei zu sein. So, nun aber zurück zu unserem heutigen Fall, Arne. Sag mal, bist du eigentlich ein großer Fußballfan?
Also ich bin selber vom Sportlichen immer Basketballer gewesen, also das, was ich selber ausgeübt habe, verfolge Fußball aber auch schon immer und war öfter mal bei Werder Bremen im Stadion. Beim VfB bin ich relativ regelmäßig, auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Ich habe schon eingangs gesagt, wir sprechen heute über die Hooligan-Szene. Ich glaube, wir müssen am Anfang den Begriff wirklich definieren, denn man hat ihn schon mal gehört, aber ich habe so das Gefühl, es passiert auch mal so eine Vermischung Hooligans, Ultras, was ist jetzt was? Können wir mal erzählen, was da der Unterschied ist und was sind Hooligans eigentlich?
Ja, ich würde das Ganze ein bisschen so in drei Kategorien einteilen. Also zum einen haben wir halt die ganz normalen Fans, die ins Stadion gehen und da ganz normal ihren Tag verbringen, vielleicht auch regelmäßig da sind, Familien und so weiter und so fort. Dann gibt's die Ultras, die sich noch sehr viel mehr einbringen, auch in die Vereinsarbeit, die zum Beispiel Choreografien machen, wie wir sie ja aus Bundesliga-Stadien kennen und die Mannschaft lautstark unterstützen. Ähnliche Sachen machen auch die Hooligans, also lautstarke Unterstützung bekommst du von denen auch. Nur, da gibt's dann halt so ein bisschen diese Schattenseite, dass nämlich die Hooligans auch dafür bekannt sind, dass sie die sogenannte dritte Halbzeit machen und sich ja mit anderen Fans prügeln, auch im Stadion manchmal für Gewalt sorgen. Und es gab ja auch aktuell dieses Urteil, dass jetzt Bundesliga-Clubs an den Polizeikosten mitbeteiligt werden, weil es halt immer wieder im Rahmen von Spielen, von Bundesligaspielen oder auch niedrigerklassigen Spielen im Fußball Ausschreitungen gibt.
Ja, da gibt es ja auch wirklich dann Spiele, die besonders im Fokus stehen, Beispiel HSV gegen Bremen, wo man weiß, das ist jetzt ein Hochrisikospiel, ist dann so der Begriff. Höheres Polizeiaufkommen, wird viel mehr Mannstärke benötigt, weil die Angst halt da ist, dass es da zu Auseinandersetzungen kommt. Du hast jetzt auch gesagt, also Ultras, würde ich jetzt mal so sagen, prinzipiell eher für den Verein unterstützend da. Hooligans haben halt auch die Schattenseiten. Aber rein optisch kann man sie gar nicht so gut unterscheiden, ne? Sind meistens beide einfach schwarz.
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Szenekleidung, was man ja auch in der rechten und linken Szene beobachtet. Also Linksextreme und Rechtsextreme sind inzwischen auch nicht mehr leicht zu unterscheiden. Meist schwarze Kleidung, Kapuzenpullover, diese typischen Springerstiefel-Nazis, wie es sie vielleicht früher mal gab, gibt's auch nicht mehr so. Eine Glatze ist, glaube ich, jetzt auch eher gemeinläufig bei Linken und Rechten bekannt. Ja, also da ist wirklich optisch, ist es schwer zu unterscheiden. Nur gibt's natürlich doch auch immer so ein bisschen szenetypische Merkmale, sei es dann gewisse Klamottenmarken, die dann doch eher von links oder von rechts getragen werden. Oder halt auch, wie man es bei den Hooligans hier auch in unserer Gegend, auf die wir noch näher eingehen, sieht, ein großes H in Frakturschrift, was halt für dieses Hooligans steht.
Genau, und die Hooligans, im Gegensatz zu den Ultras, kann man auch sagen, um da reinzukommen, sag ich mal, gibt's dann ja auch häufig mal irgendwelche Rituale tatsächlich oder irgendwelche Aufnahmen, die man irgendwie umsetzen muss, damit man da erstmal in diese engen Kerne reinkommt. Ich glaube, es unterscheidet sich auch noch so ein bisschen zu den Ultras. Wir können auch darüber sprechen, eine Hooligan-Szene ist jetzt nicht, also besonders hier in Oldenburg oder im Horst, das gibt es eigentlich bei jedem Verein, sowas, ne?
Ja, also Hooligan-Szenen sind wirklich im Umfeld von vor allem den Bundesligisten natürlich zu beobachten. Also mir ist jetzt kein Verein bekannt, wo es überhaupt keine Hooligan-Szene gibt. Selbst bei kleineren Clubs wie Hoffenheim ist zu beobachten, dass es das gibt. Also das ist so ein Phänomen einfach des Fußballs, dieses gesellschaftlichen Großereignisses, dass sich da halt auch immer wieder Leute finden, ja, die so ein bisschen dann die Bühne Fußball auch für Gewalt nutzen.
Wie sind die Hooligans politisch zu verordnen? Wo muss man die einsortieren?
Also eine ganz klare Zuordnung kann man erstmal nicht treffen. Wenn man sich aber mit Expertinnen oder Experten unterhält, wird meist zumindest diese grobe Einteilung vorgenommen, dass bei vielen Vereinen die Ultraszene eher links ist. So können wir es auch in Oldenburg zum Beispiel beobachten und die Hooligan-Szene sich eher im rechten Spektrum bewegt.
Und warum sind Hooligans jetzt mal, klar, wir haben erzählt, die kommen Auseinandersetzungen, es gibt Schlägereien, aber warum sind die auch gefährlich, wenn man sie im Stadion hat?
Ja, also eine große Problematik besteht immer daran, wenn es Angebote gibt. Hooligans sind im Stadion dann präsent, sie sind ansprechbar, auch für junge Leute und sind halt eine Anlaufstelle. Und gerade wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es sich dabei teilweise auch um Extremisten handelt, die so ein bisschen den Fußball halt benutzen, um da auch ihre Gesinnung mit reinzubringen, dann ist das auf jeden Fall gefährlich, weil immer, wenn wir ein Angebot haben, gibt es auch Leute, die dieses Angebot dann wahrnehmen.
Jetzt lass uns mal ein bisschen weiter reingehen. Wir haben ja schon gesagt, heute sprechen wir vor allem über Oldenburg und Delmenhorst. Namentlich sind das die Vereine VfB Oldenburg und Atlas Delmenhorst. Somit die beiden größten Vereine hier direkt in der Nähe. Wie groß ist die Hooligan-Szene beispielsweise beim VfB?
Man hat halt in den letzten Jahren, vor allem nach dem Aufstieg des VfB in die dritte Liga, festgestellt, dass da wieder eine größere Szene entsteht. Es gab früher schon einmal, in den 90er Jahren vor allem, auch eine ja doch extrem rechte Hooligan-Szene hier in Oldenburg. Das hatte sich so ein bisschen relativiert, aber wie gesagt, mit diesem Aufstieg in die dritte Liga ist das Interesse wieder groß geworden. Und es gab dann damals eine Anfrage, wo halt auch das Innenministerium mal Zahlen veröffentlicht hat. Und die sprachen damals dann von 60 Fans oder Risikopersonen, ist, glaube ich, das bessere Wort, in der Kategorie B und 15 in der Kategorie C.
Du hast jetzt gesagt, es gibt Kategorie B und C. Was ist da der Unterschied?
Bei der Kategorie B handelt es sich um die sogenannten gewaltbereiten Personen und bei der Kategorie C um die Gewaltsuchenden. Um das nochmal ein bisschen besser zu erklären, gewaltsuchend bedeutet dann tatsächlich, das sind Personen, die suchen ganz gezielt im Stadion, vorm Spiel, nach dem Spiel oder vielleicht auch zu ganz anderen Anlässen nach Gewalt und wollen sich auch wirklich mit Personen prügeln. Die Gewaltbereiten, das sind dann eher die Gelegenheitstäter, die dann, wenn sich die Möglichkeit bietet dazu, da auch dann halt zuschlagen.
Und jetzt beim VfB sind das dann summa summarum 75 Personen gewesen, die in diesen beiden Bereichen in Frage kommen. Du hast schon gesagt, mit dem Aufstieg in die dritte Liga, inzwischen spielt der VfB wieder in der Regionalliga, in der Viertklassigkeit. Aber in der dritten Liga hat sich da eine spürbare Zunahme der Zahlen gezeigt. Kam es denn dann auch schon zu irgendwelchen Zwischenfällen?
Also aus der dritten Liga-Saison sind im Stadion einige kleinere Zwischenfälle bekannt. Zum einen gab es auch eine Auseinandersetzung in der Fanszene. Wie gesagt, gerade beim VfB ist die Fanszene eigentlich eher links gerichtet. Und die Hooligans sind da so ein bisschen reingekommen und wollten auch die Deutungshoheit gewinnen. Ich habe gehört von einem Streit um eine Regenbogenflagge, an der sich die Hooligans gestört haben. Was ja auch so ein bisschen dann die rechte Gesinnung auch zeigt, die dann dahinter steht. Zum anderen gab es, da waren aber die Oldenburger nicht direkt beteiligt oder verantwortlich, sondern das waren Duisburger Fans, die dann wohl diese Absperrung überwunden haben und auch körperliche Auseinandersetzungen mit Oldenburger Fans gesucht haben.
Und das ja, obwohl gerade im Profibereich ab dritter Liga werden ja schon die beiden Fanblöcke ganz bewusst auch getrennt voneinander gehalten, damit ja solche Aufeinandertreffen nicht so leicht stattfinden können.
Genau, ja, nicht nur in der dritten Liga, also beim VfB kann man es beobachten, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Derby gegen SV Meppen haben, dass die Fans des gegnerischen Vereins auch wirklich auf anderen Wegen ins Stadion kommen und dass da auch drauf geachtet wird, dass die Fans auch getrennt werden. Ich habe da auch schon erlebt, dass Ordner da durch die Gegend laufen und zum Beispiel auch beim Spiel gegen Jedlo gezielt Personen ansprechen und sie nur darauf hinweisen, ne, ob sie sich sicher fühlen oder ob sie nicht lieber in einem separaten Block untergebracht werden.
Wir haben schon gesagt, wir sprechen nicht über den VfB, sondern auch über Atlas Delmenhorst. Wie ist denn da die Lage in Sachen Hooligans?
Bei Ad Astra im Horst haben wir schon seit der Saison 2019-2020 durchweg fünf gewaltbereite Personen. Ad Astra im Horst ist dafür bekannt, dass es dort eine größere, ja, also die Szene wird dort eher rechts eingeordnet. Von sich selbst sagen sie immer, sie seien unpolitisch. Ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen schwierig, das unpolitisch, weil meist meinen die Leute damit, dass sie sich halt nicht gegen rechts aussprechen. So, das bedeutet für mich aber gleichzeitig auch, dass halt Raum für Rechte bleibt. Und gerade bei Dame Horst haben wir auch schon öfter beobachtet, dass Neonazis da am Block sind. Es gab einen großen Streit mit der Fanszene des FC St. Pauli, die ja bekannt ist dafür, dass sie linksgerichtet ist. Und immer wieder gibt es da solche Beobachtungen und halt auch ja entsprechende homophobe Plakate und so weiter und so fort, die da aus diesem Block herauskommen. Vor allem dem Block H, so heißt er, weil im Stadion diese Fangruppierung im Block H steht.
Wir haben jetzt gesagt, es ist schon zu Zwischenfällen gekommen. Es gibt auch eine gewisse Anzahl an gewaltbereiten, gewaltsuchenden Fans in der Region. Was sagen denn die beteiligten Vereine oder machen die was dagegen?
Ja, also wir haben natürlich immer, wenn was passiert, haben wir die Vereine angefragt. Wenn wir es jetzt mal auf Dame Horst kurz beziehen, Dame Horst hat beispielsweise Stadionverbote ausgesprochen, hat nochmal ganz klar, wie auch der VfB Oldenburg, auf die Vereinssatzung hingewiesen. Alle Vereine stehen immer im Austausch mit szenekundigen Beamten. Es gibt Positionierungen, wo man sagt, dass hier halt extremistische Strömungen nichts im Verein zu suchen haben. Fans werden gezielt auch angesprochen und die Vereine, habe ich schon das Gefühl, haben das Problem auch erkannt. Nur in welcher Konsequenz sie damit umgehen, ist dann immer noch die Frage.
An dieser Stelle kurz eine kleine Werbung. Denn bevor es jetzt hier mit dem Fall weitergeht, möchte ich euch noch auf den Werbepartner dieser Folge hinweisen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Werbung Ende. Beim VfB Oldenburg war dann ja, glaube ich, jetzt auch ein Fall, dass sogar ein Mitarbeiter des Vereins da jetzt nochmal im Fokus stand.
Genau, es gibt beim VfB Oldenburg gibt es ja diese Hooligan-Gruppierung, über die wir schon gesprochen haben, die auch relativ groß ist und auch relativ sichtbar im Stadion. Die haben Verbindungen zu Hooligans aus Aachen. Das ist eine über mehrere Jahre jetzt gewachsene, wirklich enge Verbindung. Die haben auch eine Art Kampfgemeinschaft zusammen, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Da ist einfach der Fall, dass es da teilweise Personen gibt, gerade in den Führungskreisen, die für ihre, ja, also die auch schon rechtskräftig verurteilt wurden oder jetzt im Falle eines aktuellen Anführers der Hooligan-Szene aus Aachen, der sitzt derzeit in Untersuchungshaft und da läuft auch ein Verfahren, der ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlag angeklagt und es war so, dass aus der Szene der Hooligans mobilisiert wurde für Spenden. Für diesen Chemo heißt er, das ist so sein Spitzname, so wird er da in der Szene genannt. Und unter anderem hatte da halt auch ein Mitarbeiter des VfB Oldenburg mit seinem Klarnamen und Foto einen Betrag für gespendet. Der Verein hat ihn daraufhin dann angesprochen und hat ihm nach diesem Gespräch von seinen Aufgaben vorläufig entbunden.
Wir haben, wenn wir über die Hooligans sprechen, auch immer wieder den Begriff Ackermatches. Ich glaube, da müssen wir auch mal drauf eingehen, was ist ein Ackermatch?
Ja, das passt dann tatsächlich genau zu dieser gerade erwähnten Kampfgemeinschaft. Also es gibt jetzt auch schon seit einiger Zeit durch diese engen Verbindungen eine Gruppe von Hooligans aus Oldenburg, aus Kerkrade in den Niederlanden und aus Aachen, die sich für Ackermatches verabreden. Ja, was heißt das eigentlich? Was ist ein Ackermatch? Das sind tatsächlich ja in einem gewissen sportlichen Rahmen stattfindende Prügeleien. Das heißt, die verabreden sich, die haben Trikots an. Also die sind in Farben getrennt, damit jeder auch erkennt, ja, auf wen muss ich jetzt einschlagen und wer gehört. Genau, und wer gehört zu mir? Diese Mannschaften sind gleich groß und Ackermatches heißen sie halt, weil es oft auf Wiesen stattfindet, in Wäldern. Ja, mir wurde sogar berichtet, dass es da teilweise Schiedsrichter gibt und diese Ergebnisse werden gemeldet und gesammelt. Es gibt dann nämlich sogar eine Tabelle.
Es gibt also wie ein Ligasystem, kann man sich das vielleicht vorstellen, ich weiß nicht. Und dann läuft es so ab, die rennen beide Parteien irgendwann auf sich zu und hauen sich gegenseitig auf die Murmel, bis irgendein Team gewonnen hat.
Genau, ich habe mir da mal in die Videos angeguckt in meiner Recherche. Das gehört natürlich dann auch mit dazu, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und es ist tatsächlich so, also die stellen sich auf, es gibt eine Art Anpfiff Und dann rennen die aufeinander zu und schlagen wirklich auch ja mit äußerster Gewalt aufeinander ein. Solange bis jemand liegen bleibt. Wenn er liegen bleibt, darf nicht mehr weiter drauf eingehauen werden. Nur wenn du wieder aufstehst, musst du auch damit rechnen, dass während du aufstehst, du halt direkt wieder auf übelste Art und Weise ins Gesicht getroffen wirst. Genau, und wenn sich dann quasi von der einen Gruppe keiner mehr regt, dann haben die anderen gewonnen.
Das ist ja auch schon, finde ich, irgendwie heftig, ne? Und du sagtest es auch schon, es gibt da richtige Tabellen oder so. Wo kommt das her? Ich glaube, da spielt ja auch Social Media eine große Rolle jetzt.
Ja, genau. Social Media ist da das Verbreitungsmedium, was genutzt wird. Wir haben jetzt zum Beispiel beobachtet, dass Anfang des Jahres wurde das neue Ranking rausgegeben. Es gibt eine Instagram-Seite, wo die deutschen Hooligans irgendwie versammelt sind. Da tauchen dann auch ganz bekannte Namen auf, wie Frankfurt, 1860 München und so weiter. Und eben auf Platz 17, also quasi in der ersten Liga.
Wenn man so will.
Richtig,
ja.
Wenn man so will. Quasi in der ersten Liga prügeln sich die Oldenburger auch mit.
Also sind kein unbeschriebenes Blatt in der ganzen Szene. Wir haben schon gesagt, es ist eher in Wäldern, auf Äckern, klar, ein bisschen abseits, damit nicht gleich wahrscheinlich Polizei dazwischen geht, wird sich dann draufgehauen, wird gefilmt und hochgeladen und sich dann in der Szene selber gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie toll man das so gemacht hat. So muss man sich das vorstellen. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis der Spieler zu solchen Hooligans? Gibt es da Überschneidung?
Also gerade bei unterklassigen Vereinen können wir immer wieder beobachten, dass es sehr enge Verbindungen gibt zwischen den Fans und den Spielern. Und auch beim VfB Oldenburg hat man beobachtet, dass immer wieder Spieler in Social Media mit Hooligans zu sehen waren, die sich dann gegenseitig verlinkt haben oder wo auch dann dieses T-Shirt der Hooligans mit dem Frakturhaar zu sehen war. Zum Beispiel dem ehemaligen Captain des VfB Oldenburg wurde auch ein solches T-Shirt geschenkt. Man kann aber auch beobachten, dass die Vereine da die Spieler sensibilisiert haben. Also in letzter Zeit ist mir da nichts mehr aufgefallen in dieser Art, ja.
Es ist ja, hast du ja auch benannt, die Zahlen relativ klar, wie viele Personen in diesem Umfeld zuzuordnen sind. Wahrscheinlich kennt auch die Polizei die mit Gesichtern, mit Namen. Was sagt denn die Polizei zu der ganzen Thematik? Wie gefährlich schätzt sie die ein oder sieht das überhaupt oder ordnet das ein?
Also die Polizei ist da auf jeden Fall eng involviert. Es gibt ja auch immer szenekundige Beamte. Ich habe auch in der letzten Zeit noch öfter mal nachgefragt, weil es ja auch über diese Vorfälle, die wir jetzt ja schon angesprochen haben, hinaus auch strafrechtlich relevante Taten gab, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und die Polizei ist da auf jeden Fall, die hat da ein Auge drauf. Die sieht da aber jetzt ehrlich gesagt nicht kein wachsendes oder riesiges Problem, sondern sie sieht halt diese niedrige zweistellige Zahl an gewaltbereiten Personen. Die hat sie auch im Blick. Wenn man das aber mal aufs gesamte Deliktsfeld der Gewalt beschränkt, ist es halt wirklich nur im ganz niedrigen Promillebereich.
Also da gibt es auch noch ganz andere Größenordnungen oder wahrscheinlich auch Straftaten. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal dazu, denn bis jetzt haben wir darüber gesprochen, naja, die hauen sich irgendwo auf Äckern die Rübe ein. Das ist ja, so könnte man ja vielleicht argumentieren, lasst sie doch machen. Aber wozu das führen kann, ist auch schon belegt. Unter anderem ein Vorfall vom 9.9.2023. Es war ein Spiel von Atlas Delmenhorst, kurz nachdem sie beim Heslinger SC waren. Nach dem Auswärtsspiel wurden 7 Atlas-Fans verletzt, als sie gerade aus einem Bus, aus dem Fanbus ausstiegen und dort von 20 bis 30 dunkel gekleideten Vermummten attackiert worden sind. Wir sprechen von Feuerwerkskörpern, Pfefferspray und es ist so weit gelaufen, dass 2 Personen ins Krankenhaus gekommen sind und die Täter unbekannt entkommen konnten. Es ist zwar eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, aber korrigiere mich, ich glaube bis jetzt noch keine Festnahme, noch kein Ergebnis der Ermittlungen.
Tatsächlich habe ich da erst vor wenigen Wochen nochmal angefragt und es wird noch immer gegen unbekannt ermittelt. Also die Polizei ist da nicht viel weiter. Was damals über unsere Recherchen schon ergeben haben, dass es sich angeblich um Fans, Hooligans, Ultras aus dem Bereich Werder und St. Pauli handelt, die Delmenhorst angegriffen haben sollen. Was auch wieder passen würde zu dieser Geschichte, dass Delmenhorst ja auch schon sich so einen Zwist geliefert hat mit den Pauli-Fans.
Also da könnte die Spur hinführen. Es ist nicht der einzig bekannte Vorfall im Zusammenhang mit Fans von Delmenhorst. Denn am 7.12.2024 ist es zu einer Auseinandersetzung beim Bahnhof in Delmenhorst gekommen. Es war so, dass dort 2 Gruppen aufeinander getroffen sind. Es gibt sogar Videomaterial davon. Und die eine Gruppe waren, glaube ich, 30 Hooligans, angeblich aus Emden und Meppen. Und dann auf der anderen Seite noch Fans aus Delmenhorst. Und da ist dann auch vieles zu Bruch gegangen einfach.
Also da ist auch wieder, es hat offenbar auch eine Art Verabredung gegeben. Man geht jetzt nicht unbedingt von einem Überfall aus, sondern eher davon, dass halt ja ungefähr so 20 Personen aus diesem Fankreis von Emden und Meppen unterwegs waren in Delmenhorst. Die waren wohl auch beim Spiel und waren dann in Delmenhorst auf dem Weihnachtsmarkt. Und irgendwie haben die Delmenhorster Hooligans das wohl mitbekommen und sind dann mit einer Gruppe von 8 Leuten da angerückt und haben sie dann gestellt. Und dabei ging es dann richtig wild her. Das Ganze wurde auch gefilmt. Das ist dann auch auf einer dieser einschlägigen Hooligan-Seiten wieder aufgetaucht, das Video. Genau,
Fenster, stand dann, Türen kaputt, alles.
Wie es dann typisch ist für diese Seite, stand dann Vorteile für die Delmenhorster. Also die in Unterzahl agierenden Delmenhorster hatten wohl
erst noch ganz speziellen Humor dabei,
ja. Richtig, das ist es ja. Also ja. Waren wohl erstmal im Vorteil. Und dann hat die Polizei das Ganze aufgelöst und hat auch in dem Fall sogar 18 Leute festgenommen.
Ja. Genau, und ich glaube, da waren ja auch Masken, Mundschutz dabei. Also kann man nicht sagen, dass man zufällig dabei ist. Wenn man eine Maske und Mundschutz dabei hat, hat man wahrscheinlich auch andere Pläne in dieser Szene.
Ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende. So viel dazu. Und da gab es ja auch Verletzte, die behandelt werden mussten. Also man sieht schon, Körperverletzungen vor Gewalt wird da einfach nicht Rücksicht genommen. Und ein anderer Fall, jetzt kommen wir mal zum VfB Oldenburg, der ist schon etwas länger her, der war dann vom 7.9.2024.
Da war es ja so, dass auch VfB-Fans einfach nach einem Auswärtsspiel aus dem Bus raus sind und plötzlich standen ihnen dann vermummte Angreifer entgegen, die auch Schlagwerkzeuge dabei hatten, ja, Masken auf und so weiter und dabei wurden dann die Oldenburger angegriffen. Ich hatte mich danach noch mit einem Fan unterhalten, der da auch im Bus saß, der mir erzählt hat, dass ihm ins Gesicht getreten wurde, also wurde erst geschlagen, ist auf den Boden gestürzt, dann wurde ihm ins Gesicht getreten, sodass seine Nase gebrochen ist. Also wir reden da von schweren Verletzungen, wir reden da auch von schweren Straftaten. Ich denke, da wird auch wegen schweren Landfriedensbruch in solchen Fällen ermittelt. Und da gab es jetzt aber zumindest mal zuletzt erst einen Ermittlungserfolg. Es war so, dass die Polizei nicht direkt nach dem Vorfall konnte sie Verdächtige stellen, aber es wurde ein Auto mit Lübecker Kennzeichen beobachtet. Dazu muss man wissen, der VfB Lübeck ist ein Regionalliga-Konkurrent der Oldenburger und die haben schon lange eine gewisse Rivalität. Also dieses Auto wurde beobachtet und wurde dann auch in Lübeck kontrolliert und dabei wurden 3 Männer gefunden, die halt auch wieder, die hatten entsprechende Utensilien dabei, wie Masken und halt...
Holzlatten habe ich noch gesehen, ne? Ja. Pfefferspray, Vermummungsgegenstände.
Genau, und diese Spur hat die Polizei weiterverfolgt und hat jetzt Objekte durchsucht in Lübeck, die halt damit in Verbindung stehen und da laufen auch die Ermittlungen und man rechnet auch damit, bald Anklage erheben zu können.
Also werden da vielleicht mal wirklich mal Täter ermittelt, da muss ich auch sagen, dieser Bus, der da angegriffen wurde, das war ja wirklich beim Pendlerparkplatz am Marschwegstadion. Die wollten aussteigen und dann nach Hause, das Spiel war ja schon längst rum, es war Abend. Das war jetzt kein Bus, den irgendwelche Hooligan-Gruppen nur für sich gemietet haben, das war ein ganz normaler Fanbus, wo hätten kleine Kinder, Familien dabei sein können.
Ja, absolut. Das muss man halt auch immer sehen. Ist ja auch immer so ein bisschen, dass oftmals ja auch relativiert wird und gesagt wird, ja, dann lass sie doch machen. Nein, man kann ganz leicht zur Zielscheibe werden. Das zeigen alle diese Fälle. Das zeigen diese Angriffe, 2 Angriffe auf die Fanbusse. Das zeigen aber auch Vorfälle am Bahnhof in Delmenhorst, weil ja auch nicht nur dabei auch Personen verletzt werden, sondern auch Sachbeschädigungen passiert, Unbeteiligte immer wieder auch ins Kreuzfeuer geraten können.
Wir hatten einmal kurz bei dem Vorfall am Bahnhof in Delmenhorst mal kurz auch Meppen erwähnt. Der SV Meppen ist ja nun mal auch noch ein großer Verein. Die Rivalität zum VfB Oldenburg ist ja auch hinlänglich bekannt. Wir haben jetzt nicht den Fokus auf diesen Verein gelegt, weil er ein bisschen weiter weg ist, aber mal kurz zumindest anschneiden, wie ist denn da die Situation?
Ja, mit dem Meppen, weil sie tatsächlich auch nicht in unserem Verbreitungsgebiet liegen, habe ich mich ehrlich gesagt nicht so intensiv beschäftigt. Da ich aber auch immer mal beim VfB im Stadion bin, weiß ich doch, ob dieser ganz besonderen Rivalität, also wenn Meppen und Oldenburg aufeinander trifft, da werden die Beleidigungen hin und her gerufen. Ich erinnere mich auch noch gut ans letzte Spiel, als Meppen im Marschwegstadion war. Da ging es dann die ganze Zeit auch mit wüsten Beleidigungen, aber auch hin und her. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Oldenburger da zimperlich gewesen wären oder die Meppener. Und da ist es sogar zu einem Vorfall gekommen, das habe ich noch gut in Erinnerung, weil dann plötzlich ein Böller explodiert ist und man irgendwie davon ausgegangen war, dass jetzt die Meppen da völlig durchdrehen und schon Böller in den Block werfen. Man hat im Marschwegstadion oder auch in allen Stadien, gerade wenn so eine Rivalität ist, da ja eine klare Abgrenzung. Da stehen Ordner, da sind Zäune zwischen. Ja, aber es soll eben dieser Böller geflogen sein, nur später stellte sich wohl heraus, dass ein Oldenburger den gezündet hatte, vielleicht rüberwerfen wollte und ihm dann
nicht geklappt hat.
Ja, der selber in der Hand explodiert ist.
Ja, quasi. Aber das zeigt auch, so ein Böller super gefährlich im Stadion, ne? Wo auch immer der explodiert, also von Trommelfällen, die da Mitleidenschaft oder Verbrennung oder noch was, kann ja alles passieren. Also super gefährlich, auch wieder Familien, Kinder und dafür sind ja auch Fußballstadion gedacht. Es soll ein Ausflugsziel sein, wo jeder und jede hingehen kann, ohne Angst zu haben. Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Gefahr bei den Hooligan-Szenen. Es gibt ja Leute, ja, lass sie machen. Nee, es ist halt gefährlich, weil dadurch solche Familien davon abgehalten werden können, sich einfach ein Fußballspiel anzuschauen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie die Szenen aussehen, was für Vorfälle es gab. Du hast ja auch ganz viel dazu aufgeschrieben, recherchiert, veröffentlicht. Wie sind denn die Reaktionen, die du mitbekommen hast zu deinen Texten dazu?
Ja, also es gab erstmal eine relativ große Empörungswelle. Das hing einfach mit der Stadionentscheidung zusammen, die ja nun mal einfach zufälligerweise in diese Zeit der Veröffentlichung gefallen ist. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie gewartet hätten und gesagt haben, jetzt bieten wir dem Ganzen noch ein bisschen Zunder, sondern es waren Hinweise, die wir bekommen haben, auch von Leuten, die regelmäßig im Stadion sind, dass wir uns das Ganze doch mal anschauen sollen. Dann haben wir über mehrere Monate recherchiert und haben dann, als die Recherche rund war, als alle Beteiligten befragt waren, dann halt auch darüber berichtet. Ja, da wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen vermischt. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie den VfB oder einen anderen Verein an den Pranger zu stellen, sondern es ist so, dass es gefährliche Entwicklungen gibt. Aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen, ist gerade auch der Rechtsextremismus eine gefährliche Entwicklung. Und das geht bei vielen Hooligans Hand in Hand. Wir haben jetzt auch aktuell wieder, ja, sehen wir, dass es innerhalb der Fanszene gerade auch bei jüngeren Menschen eine Tendenz zumindest gibt, da im rechten Bereich unterwegs zu sein. Wenn man sich da gewisse Social-Media-Profile anschaut, dann sieht man auch Verbindungen zu wirklich hart Rechtsextremen. Das Ganze, ja, finde ich dann schon immer ein bisschen bedenklich und bin dann auch ein bisschen irritiert teilweise über diese Reaktionen, über diese stark ablehnenden Reaktionen oder über Reaktionen, die dann sogar sagen, das Ganze sei nicht vorhanden. Man würde das nicht sehen. Jeder, der da mal ein bisschen hinguckt und sich damit beschäftigt, der kann das sehen und der kann auch die Auswirkungen sehen.
Jetzt hast du viel gezeigt, was für negatives Feedback auch auf deine Berichterstattung kam, aber es gab ja sicher auch noch positive Rückmeldungen.
Ja, definitiv. Es waren ganz, ganz viele Personen, die mir dann persönliche Nachrichten geschrieben haben. Das ging dann nicht so in die Öffentlichkeit, wie man es ja dann oft mit dem negativen Feedback hat. Es waren wirklich etliche, die mich angeschrieben haben, sich für die Recherchen bedankt haben, gesagt haben, dass sie diese Sachen auch schon beobachtet haben und ja, es halt wichtig finden, dass es da auch einen Gegenpol gibt und dass man da genau drauf schaut.
Ich finde auch, man sollte da auf gar keinen Fall weggucken und weiterhin die Szene im Blick behalten. Und das wirst du auf jeden Fall machen. Arne, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast.
Ja, sehr gern.
Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Ganz neu ist jetzt, dass wir bei unseren Aufnahmen auch immer wieder mal eine Kamera mitlaufen lassen. Wenn ihr also auch mal unsere Gesichter zu unseren Stimmen haben wollt und ein bisschen Videosnippet und Videocontent haben wollt, dann schaut gern bei Instagram vorbei. Einfach dort nach Tatort Nordwesten suchen. Und dort findet ihr dann nicht nur die Videos, sondern auch ganz viel weitere Informationen zum Thema Verbrechen und True Crime an sich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das wird uns sehr helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.